In meinem Tagebuch, da steht geschrieben, wie ich begonnen hab, nur dich zu lieben.
Schreiben Sie Tagebuch und würden Sie daraus vorlesen? Ich würde es mich niemals trauen. Hallo, ich bin Anna Patacek und begrüße Sie zu einer weiteren Runde Kulturspezial. Wir sind gleich bei einer Lesung, bei der ganz normale Leute aus ihren privaten Aufzeichnungen vortragen, aus Jugendzeiten. Und ob das eine peinliche Nummer wird, das werden wir gleich hören. Denn an diesem Thementag zu Pfingsten geht es um Kultur nebenan, um die vielen kleinen, aber feinen kulturellen Angebote für Menschen eines Ortes, der direkten Nachbarschaft. Und es geht eben nicht um die großen, etablierten Häuser. Und in dieser halben Stunde besuchen wir Kultveranstaltungen, die es seit Jahren gibt und viele Fans haben. Dazu gehört diese Tagebuchlesung im polymedialen Ponyhof in Berlin-Neukölln auf alle Fälle. Der polymediale Ponyhof, ich sag den Namen so gerne, ist eine Spielwiese für verschiedenste Formen von Kunst und Kultur. Hier gibt es seit 10 Jahren Kiezkunst, Musik und Literatur zu entdecken. Und das Highlight einmal im Monat ist aber eindeutig der Diary Slam. Unsere Kulturreporterin Nadine Kreuzhaller war da.
Ein Haus in der Kienitzer Straße, nur 2 Stockwerke hoch. Im Ladenlokal verteilen sich bunt zusammengewürfelte Sofas, Sessel und Klappstühle. Vorne am Fenster gibt's eine improvisierte Bar und in der Mitte steht wie ein Thron ein weißer Stuhl auf einem Podest samt Tisch und Leselampe.
Herzlich willkommen.
Kai Kastner, der Gastgeber selbst, hat hier Platz genommen und liest aus seinem allerersten Tagebuch.
Am 29.07.1981, da bin ich 7 Jahre alt. Um 9 Uhr bin ich aufgestanden, dann sind wir schwimmen gegangen. Im Fernsehen habe ich die Hochzeit gesehen von Prinz Charles, von 12 bis 2. Und dann habe ich mit Sandra und Nina Verstecken im Haus gespielt. So. Dann habe ich mich gelangweilt.
Private Einblicke in einem fast privaten Rahmen, denn ein bisschen fühlt sich der polymediale Ponyhof an wie ein Wohnzimmer.
So ein bisschen stimmt das auch, das ist mein Wohnzimmer. Also dieser Raum ändert oft seine Gestalt. Und wir wohnen aber auch hier.
Sagt Kai. Und zwar hinterm Vorhang die Treppe rauf, 1 Stockwerk drüber. Da lebt er mit Freundin und kleinen Kindern, die an diesem Abend auch immer wieder hier herumwuseln. Der polymediale Ponyhof funktioniert über einen E-Mail-Verteiler. Für den Diary Slam fragt Kai alle, denen er im Alltag über den Weg läuft, ob sie nicht aus ihren Jugendtagebüchern vorlesen wollen.
Ich bin 15,5 und hatte noch nie einen Freund. Ich habe nur dieses eine Leben zu leben und ich habe schon den Großteil meiner Jugend um.
Die Einträge ähneln sich und sind doch ganz verschieden. Langeweile in den Sommerferien, Probleme mit den Eltern, erste Verliebtheiten.
Irgendwie versuche ich ja, die Erinnerungen zu ignorieren. Aber leider war es mir unmöglich. Denn alles auf dem Schiff erinnerte mich an ihn.
Und immer wieder großer Weltschmerz.
Ich weiß gar nicht, was ich schreiben soll. Ich habe die letzten 3 Stunden geweint. Dabei weiß ich nicht einmal, warum.
Die ganze wunderbar wundersame und wunde Zeit der Pubertät mit all ihrer Intensität und Dramatik. Plötzlich ist sie wieder da. Hanna muss beim Vorlesen immer wieder selbst lachen. Peinlich ist es ihr nicht.
Ich habe selber Tagebuch geschrieben, deswegen hat mich interessiert, was andere Leute irgendwie vorlesen aus ihren Tagebüchern. Und dann merkt man, es tut gar nicht weh und es ist eigentlich ganz witzig. Und es wird auch sehr liebevoll einfach damit umgegangen. Niemand macht sich über einen lustig oder so. Also ist nicht so, dass man sich dafür schämt, was man da vorliest oder so.
Aber wenn wir da alle spät hingehen, 10 bis 20 Leute, dann voll die Pogo-Züngelshow abliefern und nachher noch irgendwo anders hin, das würde uns tierisch Spaß machen und den Mädels dort total imponieren, schätze ich. Hoffentlich kommt es so.
Na, es ist schon oft genug unangenehm. dass ich mir denke, wow, also Wortwahlen, also es hört sich teilweise abwertend an und so weiter. So würde ich mich einfach nicht mehr ausdrücken und das ist mir dann auch jetzt unangenehm, wenn ich das vorlese, aber ja, so habe ich halt gesprochen, als ich 14 war. Ja, also genau das macht die Distanz aus. Dass es ja schon ewig her war und dass man das ja nicht mehr ist. Und deswegen, das ist dann die persönliche Schutzmauer.
Das stellt Gastgeber Kai fest. Theodor wiederum trägt als einziger nicht eigene, sondern historische Tagebücher vor, die er sammelt. Dabei wird klar, ob im 19. Jahrhundert oder heute, Probleme mit den Eltern, Herz- und Weltschmerz gab es immer. Um die 40 Leute sind an diesem Abend gekommen, nur einige davon wohnen im Kiez, so wie Theodor. Es ist die familiäre Atmosphäre im polymedialen Ponyhof, das Wohnzimmergefühl, das ihn immer wieder herführt, sagt er.
Das ist eigentlich jedes Mal ja, eine unglaublich schöne Stimmung. Also es ist sehr, sehr wertschätzend. Also es gibt ja zum Beispiel im Vergleich zu Poetry Slams, wo ja so ein Wettbewerb herrscht und hier gibt es halt keine Bewertung und alle hören nur aufmerksam zu und sind empathisch und es hat irgendwie eine sehr, sehr verbindende Stimmung.
Diese Stimmung hat sicher auch mit dem Ort zu tun. Ein Stück Berliner Off-Kultur mitten in Neukölln.
Mutige Menschen lesen aus eigenen Teenager-Tagebüchern, die niemals für die Öffentlichkeit vorgesehen waren. Der Diary Slam findet regelmäßig im polymedialen Ponyhof in Berlin-Neukölln statt. Und jetzt geht es in ein Kulttheater in Kreuzberg in diesem Pfingstspezial im RBB 24 Inforadio unter dem Motto Kultur nebenan. 1977 hat sich das Ratibor-Theater in der Hausbesetzerszene gegründet. Seit 1981 spielt das kleine Hinterhoftheater in einer Fabriketage in der Kufristraße. Kultig ist aber nicht nur der Ort, sondern auch das Programm. Die Impro-Theatergruppe Gorillas unterhält hier seit mehr als 25 Jahren das Publikum mit ihren Berlin-Shows. Unsere Kulturreporterin Barbara Behrendt war dort.
Wir haben reserviert.
Ja, auf welchen Namen? Das Ratibor-Theater brummt. Am Eingang stehen die Leute Schlange, im Innenraum sind viele der 100 Stühle besetzt. Die Barfrau reicht Getränk um Getränk über den Tresen. Gelöste Stimmung und ein Publikum, wo gibt's denn sowas, das unbedingt mitspielen will. Großstadtseelen heißt die heutige Impro-Theatershow der Gorillas im Ratibor-Theater. Und als die Spielerin Konstanze Kromer das Publikum nach Menschen fragt, die das eigene Leben geprägt haben, ruft jemand:
Der Hausmeister.
Ungewöhnlich, aber kein Problem für Konstanze Kromer und ihre Mitspieler Thomas Chemnitz und Robert Munzinger. Schwupps wird eine Szene daraus.
Sie können da jetzt nicht einfach Nein sagen. Ja, das muss saniert werden. Die Schultoiletten sind komplett hinüber. Das können mal den Schüler.
Ein großer Spaß, wie mit Ideen aus dem Publikum spontan Charaktere und Situationen entstehen. Thomas Chemnitz und Robert Munzinger haben die Gruppe 1997 mitgegründet und stehen seitdem in wechselnder Besetzung auf der kleinen Bühne im Kreuzberger Hinterhof.
Ja, ich glaube, wir haben uns zu so einer Art Volkstheater im allerbesten Sinne des Wortes entwickelt. Also mich macht das auch sehr glücklich, wenn ich sehe, dass wir sowohl ganz junges Publikum haben und wir sind ja nun auf der Bühne auch nicht mehr so die Allerjüngsten und wir haben aber auch ganz alte Menschen, ne? Also das ist Bildungsbürgertum und auch Leute, die vielleicht sonst gar nicht ins Theater gehen, viele Touristen auch mittlerweile.
Die Stammgäste kommen aus ganz Deutschland, die Schulklassen ebenfalls. Seit 10 Jahren gibt es auch englischsprachige Shows. Diese Erfolgsgeschichte schien 1997, als die Gorillas hier anfingen, Lichtjahre entfernt. Nach dem Mauerfall stand das Ratibor-Theater schon fast vor der Schließung. Ute Wohlgemuth, die das Theater 1981 mit ihrem Mann Harald Klenk gegründet hat, erzählt.
Durch die Maueröffnung hatten eigentlich die Leute die Gelegenheit zu schauen, was diese Underground-Szene in Ost-Berlin so alles Schönes zu bieten hatte, und zwar für einen ganz kleinen Preis. Umgekehrt war es jetzt nicht so, dass die Ostberliner Kulturinteressierten jetzt unbedingt zu uns gekommen wären.
Vor dem Mauerfall war alles anders. Ende der 70er Jahre hatten sich rund 25 Leute in der Ratiborstraße zusammengetan, um neues Theater zu erproben. Körperliches Theater im Geiste des New Yorker Living Theater. Die Shows klingen wild.
Und das war eigentlich eine ziemliche Performance-Orgie, die also endete mit einer Materialschlacht mit Schokoküssen und Sekt, mit dem wir uns gegenseitig begossen haben, und hatten aber nur einen Lendenschurz an und waren am ganzen ganzen Körper geschminkt.
Die Aufführungen wurden aus baupolizeilichen Gründen verboten. Also besetzte das Team Anfang der 80er Jahre die leerstehenden Gewerbehöfe der Kindernähmaschinenfabrik in der Kuvri-Straße und inszenierte eigene Stücke. In den 90er Jahren stellte das Theater aus Kostengründen auf einen Gastspielbetrieb um. Horst Evers etwa hatte hier erste Auftritte. Und dann kamen die Gorillas mit einem langen Atem. Durchs Fenster konnte man in den Hof schauen.
Und man immer geguckt durch
uns kannte man auch nicht.
Kommen überhaupt genug, weil wir haben da eine Zahl festgelegt, 12 sollten es schon sein, sonst spielen wir nicht. Wie viele sind da? Na, 8. Alter, da kommen noch 2 oder so. Ne? Das könnte klappen. Und
ohne Werbeetat hat es sich herumgesprochen. Der Zuschauer Martin Ebeling mag an diesem Impro-Theater heute
das Spontane, das Aufeinanderbeziehen, die Kreativität im Moment, das aus dem Nichts, was entsteht, was davor nicht da war.
Die Gorillas reagieren auch abseits der Bühne auf die Wünsche des Publikums. Etwa, dass das diverse Berlin im Theater sichtbar wird.
Wir haben ein Gästebuch, was auch wirklich wichtig ist, weil wir sagen auch jede Show, die Leute sollen was reinschreiben. Da schreiben wir dann auch direkt so und so und so und dann kriegt man so ein bisschen mit, was man vielleicht auch selber mal ein bisschen überdenken sollte zum Beispiel. Ne?
Seit fast 45 Jahren ist das Ratibor-Theater in Bewegung. Mit den Gorillas bleibt es das auch.
Die Impro-Theater-Shows gibt es etwa 4-mal die Woche zu sehen im Ratibor-Theater in Berlin-Kreuzberg.
Und die Pfirsich jetzt hier mal Kilo 1,50.
Mit vollen Einkaufstüten vom Wochenmarkt im Gottesdienst. In der Kirche am Hohenzollernplatz in Berlin-Wilmersdorf ist das kein seltener Anblick. Jeden Samstag findet dort die Veranstaltung Nun Song statt. Eine Mischung aus Gottesdienst und Konzert. Und viele verbinden eben ihren Einkauf am angrenzenden Wochenmarkt mit einem Kirchbesuch. Und immer wieder auch Harald Asel aus der RBB 24 Inforadio Kultur.
Es ist der immer gleiche Ablauf, sonnabends um 12 in der Kirche am Hohenzollernplatz. Erst ein Orgelstück, dann das Eintreten der 8 rotgewandeten Sängerinnen und Sänger von Cervantes Berlin, der liturgische Wechselgesang und es geht weiter mit Tagespsalm und Wochenpsalm. Es ist doch immer wieder neu, was in diesem strengen Rahmen seit 2008 geboten wird für eine halbe bis dreiviertel Stunde.
Ich habe seit Jahren schon sehr viel Musik in Archiven und anderen Quellen entdeckt, die nicht in den normalen Gottesdienst passen, also geistliche Musik, große, wunderbare geistliche Musik, für die ich einen Platz gesucht habe.
Sagt Stefan Schuck, der Gründer und Dirigent des Nun-Songs. Dieser nimmt die Tradition der Stundengebete in der anglikanischen Kirche in Großbritannien auf.
Ja, der englische Evensong ist wiederum abgeleitet von vor allen Dingen dem musikalisch sehr reich gestalteten protestantischen Stundengebet nach mitteldeutschem Vorbild. Also das, was sich in England erhalten hat, ist eigentlich nichts anderes als das, was vorher schon in Zentraleuropa ausgebildet wurde. Und ich glaube, das, was der Psalter, diese 150 Psalmen auch ausdrücken, sind Gedanken, die allen Menschen, seien sie religiös oder nicht, auch immer wieder sehr nahe sind und sehr wichtig sind.
Woche für Woche kommen zwischen 100 und 200 Menschen in die Kirche, darunter nicht wenige, für die der Termin zum festen Wochenendritual gehört, wie der Besuch des Wochenmarktes draußen auf dem Vorplatz. Doch es sind auch immer wieder neue Besucher, bei denen es sich herumgesprochen hat, dass hier Vokalmusik auf höchstem Niveau geboten wird oder die einfach wissen wollen, wie die expressionistische Kirche vom Anfang der 1930er Jahre innen aussieht. Entworfen übrigens von Ossip Klawein, der als jüdischer Mitarbeiter eines Architektenbüros seine Urheberschaft verbergen musste. 1934 emigrierte er und baute später die Knesset, das israelische Parlament.
Der Psalter an sich ist für mich also eine wunderbare lyrische Quelle, also 150 lyrische Texte in Ich-Form. Einer der ältesten lyrischen Texte überhaupt, die wir haben und die dann auch Komponisten aus allen Nationen, aus allen Jahrhunderten immer zu Höchstleistungen angespornt haben.
Schuck baut seine Programme thematisch. Mal die vergessene Tradition der Berliner Musik des 18. und 19. Jahrhunderts, mal die Fülle der Groß- und Kleinmeister aus Mitteldeutschland zwischen Schütz und Bach. Und mal die Italiener, wie jüngst Claudio Monteverdi. Die Finanzierung des Nun-Songs bleibt eine Herausforderung. Für größere Projekte in der Vergangenheit gab es punktuelle öffentliche Förderung. Das mit wechselnden Mitgliedern auftretende Ensemble Cervantes Berlin hat erstmals eine Basisförderung des Berliner Senats bekommen. Ansonsten bedarf es der Spenden am Ausgang oder online. Denn auch dort sind die Nun-Songs im Livestream und zum Nachhören präsent. Am Ende der Veranstaltung steht jede Woche vor dem Orgelnachspiel ein im Wechsel mit allen Besuchern gesungener Choral. Da trauen sich auch die weniger Sattelfesten im Raum mitzuwirken.
Der Nun-Song in der Kirche am Hohenzollernplatz in Wilmersdorf in Berlin jeden Samstag. Sie hören das RBB 24 Inforadio und ein Kulturspezial. Und noch bis zu den nächsten Nachrichten stellen wir Ihnen Kultveranstaltungen in Brandenburg und in Berlin vor, die oft auch Publikum aus der Ferne anziehen. Und diese Veranstaltung hier gehört bestimmt dazu, denn nicht nur die dänische Filmreihe rund um die Olsenbande war in der DDR populär. Auch das, was daraus jetzt alle zwei Jahre auf der Burg Eisenhardt in Bad Belzig von passionierten Theaterleuten gemacht wird. Neue, selbstgeschriebene Olsenbandenstücke auf der Open-Air-Bühne.
Da ist er, Egon, mächtig gewaltig.
Egon, der kleine ältere Herr mit Melone und Zigarre, der lange Benny mit gelben Socken und der ängstliche Kjeld mit Schiebermütze. Dieses dänische Gauner-Trio namens Olsenbande war im Osten Kult. Immer hatten sie ausgefallene Pläne und immer ging alles schief. Mächtig, gewaltig schief.
Jeder wird wie du sagen, da ist nichts zu machen. Eben drum wird es klappen, das ist gewaltig. Aber wie? Ich habe einen Plan. Das wird ein grandioser Coup.
Dass die Olsenbande in der DDR so erfolgreich werden konnte, lag wohl auch an der aufwendigen Synchronisation. Und dafür war bei der DEFA Wolfgang Wolzig zuständig. Die Texte waren ihm teilweise aber nicht originell genug. Also dichtete er sie neu und erfand unter anderem das mächtig gewaltig. Im Original lautete es Skiddegut, scheiße gut.
Und das wollte ich nehmen. Mensch, passt doch wunderbar, dachte ich. Die Dramaturgie, die hatte mein ideologisches Wort mitzureden. Und unsere Menschen wollen sowas nicht. Ja, und dann war ich wütend.
In Wolzigs Heimat im Havelland benutzt man gern das Wort mächtig.
Mächtig groß oder mächtig heiß heute. Oder auch mächtig klein. Und dann fiel mir das Doofste ein, was mir so einfallen konnte, das war mächtig gewaltig.
In den insgesamt 14 Gauner-Komödienfilmen fällt der Spruch 236 Mal. Geschichten um immer neue Coups des Ganoven-Trios, aus denen aber nie was wird. Mächtig gewaltig, das ist bis heute eine Formel für ambitionierte Projekte, die zum Scheitern verurteilt sind. Aus fast nichts etwas machen, das war den Menschen in der DDR nah.
Da wurde viel improvisiert. Eine Zigarrenschachtel, eine tote Maus drin und damit haben die eine ganze Bank ausgehoben. Und dieses Improvisieren, das war unser Leben hier.
Der Schauspieler Frank Grünert ist mit der Olsenbande aufgewachsen. In Bad Belzig sind Wolzig und er aufeinander getroffen und haben jahrelang kongenial am dortigen Jugendtheater zusammengearbeitet. Irgendwann hatten sie die Idee, die Olsenbande auch mal auf die Bühne zu bringen. Seit einigen Jahren begeistern sie auf der Burg Eisenhardt mit selbstgeschriebenen regionalen Olsenbanden-Coups und nehmen die Fleminger ganz schön auf die Schippe.
Morgen Mittag schlagen wir in der Steintherme zu.
Oh, wird das gefährlich?
Hör zu, wir brauchen die deutsche Ausgabe eines dänischen Herrenmagazins, vier Bademäntel, eine Angel, einen Aktenkoffer und Yvonne.
Kultur auf dem Land zu machen, findet Frank Grünert gar nicht so schwer.
Bei Romeo und Julia, da hatten wir 1000 Zuschauer in einer Kleinstadt mit 7.500 Einwohnern. Also da war eine unwahrscheinliche Neugier drauf und ich glaube, weil es auch eine Kunst ist, die auch nicht abgehoben ist, sondern was die Leute mitnimmt, genau dort, wie die Olsenbande eben auch, was die Leute genau dort abholt, wo sie sind.
Das Erfolgsrezept, alltagsnahe Geschichten und Humor, der um die Ecke gedacht ist. Und das nicht nur, wenn die Theatermacher zu einem neuen Schlag der Olsenbande auf der Freilichtbühne ausholen. Grünert ist mittlerweile selbst eine echte Kultfigur in Bad Belzig geworden. Auch dank seiner Rolle Dr. Büchner, dem weltweit einzigen Schnökologen. Einem was? Einem Sprachwissenschaftler, der sich mit Schnürkendöns beschäftigt.
Kommen Sie, kommen Sie!
Ha! Schnürkendöns et össewöse, des mi früher het gedöse. Kommen Sie, kommen Sie!
Ja, und der nächste Fleming-Coup der Olsenbande ist auch schon in Planung. Im Juni 2025 wird auf der Burg in Bad Belzig wieder mächtig gewaltig gegaunert.
Unsere Kulturreporterin Corinne Orlowski hat dieses Kulttheaterereignis vorgestellt. Netzeband ist auf den ersten Blick ein kleines, verschlafenes Dörfchen zwischen Neuruppin und Rheinsberg, mitten in der Natur in Ostprignitz-Ruppin. Doch jeden Sommer zieht es mehrere tausend Menschen in den 160 Einwohnerort, wenn der Theatersommer ruft. Die Macher bringen Kultur dorthin, wo es sie vielerorts kaum noch gibt. Aufs Land und das mit großem Zuspruch. RBB-Reporter Björn Hasewendt über diese Kultveranstaltung.
Jeden Sommer erwacht das kleine Netzeband aus seinem Schlaf, wenn die Macher des Theatersommers mit ihren Aufführungen locken.
Der besondere Reiz an Netzeband liegt im Prinzip darin, Kultur aufs Land zu bringen und Inhalte zu zeigen in einer einmaligen Naturkulisse, die sich jedes Jahr gewollt oder nicht gewollt dem jeweiligen Stoff des Stückes anpasst,
sagt der künstlerische Leiter Hans Machowiak. Netzeband ist berühmt für das Synchrontheater. Die Schauspieler bringen mit übergroßen Masken und oftmals schrillen Kostümen die Stücke in den Gutspark, egal ob Goethes Faust, Fontanes Edderclip oder Wedekinds Frühlingserwachen. Aber der Text wird nicht live gesprochen, sondern vorab von Profis aufgenommen. Für Schauspieler Andreas Klein, der vor 15 Jahren nach Netzeband kam, zunächst eine ungewohnte Situation.
Als ich damit anfing, habe ich wie blöd den Text gelernt, bin dann auf die Bühne gekommen, das war das allererste Mal, und bin dann gar nicht hinter diesem Ton hinterhergekommen, habe dann abgebrochen, habe gesagt, das mache ich nicht.
Er ließ sich darauf ein und schätzt seitdem den Theatersommer, auch weil hier Profis mit Laienschauspielern aus den Dörfern auf der Bühne stehen.
Ohne Amateure würde dieses Prinzip hier gar nicht funktionieren. Und wir sind bestrebt, gerade Kinder an das Theater heranzuführen. Und das ist uns wichtig, dass da sozusagen die Region eingebunden wird.
Zum Beispiel die 10-jährige Zoe aus Netzeband. Sie spielt seit 5 Jahren mit, konnte es damals kaum erwarten.
Aber ich war noch zu jung und dann war es eigentlich soweit und dann habe ich mich gefreut. Da war ich 5. Da war es das erste Mal, dass ich mitgespielt habe, dass man sich auch sehr gut versteht, dass alle Leute sehr nett sind. Macht halt sehr viel Spaß. So.
Auch ihr Bruder spielte schon mit und Mutter Marion packt jedes Jahr beim Einlass und Catering mit an. Der Theatersommer hat die Familie auch an die Kultur geführt.
Weil wir waren überhaupt keine Theatergänger. Wir kommen ja auch aus Berlin, da sind ja nun auch sehr viele Theaterhäuser und wir müssen sagen, also uns bis jetzt hat es wirklich hier in diesem Open Air viel besser gefallen, weil die Natur, die spielt damit ein.
Für die Regisseure, Technik- und Bühnenbildner ist das Open-Air-Theater aber auch eine Herausforderung, sagt Bogner Gracina Jaroslawski, die am Bühnenbild für das diesjährige Familienstück Die Regentrude von Theodor Storm arbeitet.
Naja, die Natur ist natürlich prächtig und schön und hat eine Aura und eine Kraft. Und da muss man ein Bild schaffen, was sozusagen angemessen ist.
Die Stücke, wie das Märchen Die Regentrude, haben aber auch immer einen Bezug zur Region.
Durch das Werk des Feuermanns war eine große Dürre über das Land gekommen. Kein Grün war mehr zu sehen.
Regisseurin Judith Ziebrich sieht durchaus Parallelen zur heutigen Zeit.
Auf den ersten Blick ist es halt erstmal natürlich die Umweltproblematik. Also Theodor Storm hat noch vor der Industrialisierung quasi ein Stück geschrieben, was unsere ganzen Probleme halt irgendwie wie prophetisch voraussagt.
Hans Machowiak, der künstlerische Leiter des Theatersommers, widmet sich in diesem Jahr hingegen dem Rassismus und der Stigmatisierung mit Shakespeares Othello über einen schwarzen Feldherrn, der von seinem Unteroffizier Iago in eine Intrige verwickelt wird.
Mein edler General.
Was sagst du, Iago?
Er hat Cassio, als ihr warbt um eure Gattin, gewusst,
um eure Liebe?
Das ist tatsächlich ein Problem, was wir noch nicht überwunden haben. Das ist jetzt in diesem Stück, in diesem Shakespeare-Stoff nicht der Hauptinhalt, aber trotzdem bietet gerade dieser Stoff eine Möglichkeit, zumindest auch ein bisschen den Fokus auf dieses Problem zu lenken, was wir auch in unserer heutigen Gesellschaft leider immer noch haben.
Jedes Jahr zieht es um die 5000 Besucher nach Netzeband aus dem Umland, Berlin und Hamburg, aber auch Urlauber, etwa aus Süddeutschland, die es wegen des Theatersommers immer wieder in die Region zieht. Und das ist der Erfolg der Macher, sagt der Temnitzer Amtsdirektor Thomas Kresse.
Kultur auf dem Land ist enorm wichtig, weil wir natürlich auch Räume bieten, Räume für Begegnung und für ein Miteinander. Dinge, die also in der Gesellschaft ja zunehmend abhanden kommen, wo es auch eine Verrohung gibt in der Kommunikation miteinander. Und Kultur verbindet immer wieder.
Und das zeigen die Macher vom Theatersommer Netzeband jedes Jahr aufs Neue.
Und in diesem Jahr, ab dem 21. Juni, dann startet der Theatersommer Netzeband mit der Aufführung des Traditionsstücks Unter dem Milchwald.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.